Mad-Eye Moody. Am nächsten Morgen hatte sich der Sturm gelegt, doch die Decke der großen Halle war immer noch dunkel verhangen und schwere, zinngraue Wolken wirbelten über den Himmel. Harry, Ron und Hermine saßen beim Frühstück und begutachteten ihre neuen Stundenpläne. Ein paar Plätze weiter fachsimpelten Fred, George und Lee Jordan eifrig über magische Alterungsmittel und diskutierten ihre Chancen, sich trotz allem ins trimagische Turnier zu schmuggeln. »Gar nicht übel heute. Wir sind den ganzen Vormittag draußen«, sagte Ron und fuhr mit dem Finger über die Spalte seines Stundenplans. »Kräuterkunde mit den Hufflepuffs und Pflege magischer Geschöpfe? Verflucht! Immer noch mit diesen Slytherins!« »Heute Nachmittag deine ganze Doppelstunde Wahrsagen«, ächzte Harry und ließ den Kopf hängen. Einmal abgesehen vom Zaubertrankunterricht mochte er Wahrsagen am wenigsten. Professor Trelawney sagte andauernd seinen Tod voraus, was Harry äußerst lästig fand. »Du hättest den Krempel hinschmeißen sollen, genau wie ich«, sagte Hermine frisch und munter und butterte sich ein Stück Toast. »Dann könntest du was Vernünftiges lernen, wie zum Beispiel Arithmantik.« »Du isst ja wieder«, sagte Ron und sah zu, wie Hermine ihren Buttertoast großzügig mit Marmelade belud. »Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es bessere Wege gibt, für die Elfenrechte einzutreten.« »Sicher, und außerdem hattest du Hunger«, erwiderte Ron grinsend. Über ihren Köpfen hörten sie plötzlich lautes Geraschel. An die 100 Eulen kamen mit der morgendlichen Post in den Krallen durch die offenen Fenster geflogen. Harry sah instinktiv auf, doch in dem dichten braunen und grauen Eulengeflatter konnte er keine weiße Feder erkennen. Die Eulen zogen Kreise über den Tischen auf der Suche nach den Schülern, für die ihre Briefe und Päckchen bestimmt waren. Ein großer Waldkauz stürzte hinunter zu Neville Longbottom und warf ihm ein Paket in den Schoß. Neville vergaß beim Packen fast immer irgendetwas. Drüben auf der anderen Seite der Halle ließ sich Draco Malfoys Uhu auf seiner Schulter nieder. Offenbar mit dem üblichen Nachschub an Süßigkeiten und Kuchen von zu Hause. Harry versuchte nicht, auf das flaue Gefühl in seinem Magen zu achten und wandte sich wieder seinem Haferbrei zu. War Hedwig womöglich etwas passiert? Und hatte Sirius seinen Brief gar nicht erhalten? Während sie auf dem sumpfigen Weg zwischen den Gemüsebeeten hinüber zum Gewächshaus 3 gingen, ließen Harry die Sorgen nicht los. Doch dann lenkte ihn Professor Sprout ab, die der Klasse die hässlichsten Pflanzen zeigte, die Harry je gesehen hatte. Tatsächlich ähnelten sie weniger Pflanzen als dicken, schwarzen Riesenschnecken, die sich leicht krümmend und windend senkrecht aus dem Boden ragten. An den Stängeln hatten sie einige große, glänzende Geschwülste, die offenbar mit Flüssigkeit gefüllt waren. »Bubotubler«, erklärte ihn Professor Sprout putzmunter. »Die müssen ausgequetscht werden. Dann sammelt ihr den Eider.« »Den was?«, sagte Seamus Finnegan angewidert. »Den Eider, Finnegan, den Eider«, sagte Professor Sprout. »Und er ist äußerst wertvoll. Also verschüttet ihn nicht. Ihr sammelt also den Eider, und zwar in diesen Flaschen. Zieht eure Drachenhauthandschuhe über, diese Bubotubler-Eiter kann, wenn er unverdünnt ist, die lustigsten Dinge mit der Haut anstellen.« Die Bubotubler auszupressen war eine eklige und doch eigenartig befriedigende Arbeit. Aus jeder Geschwulst, die sie ausdrückten, quoll eine große Menge gelblich-grüner Flüssigkeit, die stark nach Benzin roch. Sie fingen sie in Flaschen auf, wie Professor Sprout gesagt hatte, und am Ende der Stunde hatten sie einige Liter beisammen. »Madame Pomfrey wird ganz entzückt sein«, sagte Professor Sprout und stöpselte die letzte Flasche mit einem Korken zu. »Bubotubler-Eiter ist ein hervorragendes Mittel gegen die hartnäckigeren Formen der Akne. Sollte einige von euch, die ihre Pickel loswerden wollen, von Verzweiflungstaten abhalten.« »Wie die arme Eloise Mitchkin«, sagte Hannah Abbott, eine Hufflepuff mit schüchterner Stimme. »Sie hat versucht, ihre Pickel wegzufluchen.« »Dummes Mädchen«, sagte Professor Sprout kopfschüttelnd. »Aber Madame Pomfrey hat ihre Nase dann wieder ordentlich anwachsen lassen.« Vom Schloss jenseits der regennassen Wiesen wehte eindringliches Glockengeläut herüber und verkündete das Ende der Stunde. Die Schüler trennten sich. Die Hufflepuffs stiegen die Steintreppe zum Verwandlungsunterricht hoch. Die Gryffindors gingen in die andere Richtung, den sanft abfallenden Rasen hinunter zu Hagrids kleiner Holzhütte am Rand des verbotenen Waldes. Hagrid erwartete sie bereits an der Tür, die eine Hand am Halsband seines riesigen schwarzen Saurüden Fang. Um ihn herum lagen mehrere offene Holzkisten, und der winselnde Fang, offenbar ganz scharf darauf, ihren Inhalt genauer in Augenschein zu nehmen, zog und zerrte an seinem Halsband. Als sie näher kamen, drang ein merkwürdiges Rasseln an ihre Ohren, offenbar durchsetzt mit kleineren Explosionen.
»Mein«,
sagte Hagrid und grinste Harry, Ron und Hermine an.
»Wir warten besser auf die Slytherins. Die wollen das sicher nicht verpassen. Die knallrumpfigen Kröter.«
»Wie bitte?«, sagte Ron. Hagrid deutete auf die Kisten.
»Uah«,
wirkte Lavender Brown hervor und sprang einen Schritt zurück.
»Uah«
war aus Harrys Sicht eine ziemlich treffende Beschreibung der knallrümpfigen Kröter. Sie sahen aus wie missgestaltete, schalenlose Hummer. Scheußlich fahl und schleimig, mit Beinen, die an allen möglichen und unmöglichen Stellen aus dem Körper ragten, während Köpfe nicht zu erkennen waren. In jeder Kiste lagen etwa 100 dieser Geschöpfe, jedes um die 15 Zentimeter lang. Sie krabbelten blind durcheinander und stießen gegen die Kistenwände. Ein sehr starker Gestank nach verfaultem Fisch ging von ihnen aus. Hin und wieder stoben Funken aus dem Rumpf eines der Kröter und schleuderte ihn mit einem leisen Schst ein paar Zentimeter weiter.
»Frisch ausgebrütet«, sagte Hagrid stolz. »Jetzt könnt ihr sie selbst großziehen. Dachte, wir machen sowas wie ein Projekt daraus.«
»Und warum eigentlich sollen wir die großziehen?«, sagte eine kalte Stimme. Die Slytherins waren angekommen. Wer sprach, war Draco Malfoy. Crabbe und Goyle taten glucksend ihren Beifall für seine Worte kund. Die Frage schien Hagrid in Verlegenheit zu stürzen.
»Ich meine, wozu sind sie denn nütze? Was ist der Witz dabei?«
Hagrid öffnete den Mund offenbar angestrengt nachdenkend. Ein paar Sekunden herrschte Schweigen. Dann sagte er barsch:
»In der nächsten Stunde, Malfoy. Heute filtert er sie nur. Probiert doch mal ein paar verschiedene Sachen aus. Ich hab sie noch nie gehabt, weiß nicht, was sie lecker finden. Hab Ameiseneier und Froschlebern und ein Stück Ringelnatter. Nehmt einfach von allem etwas.«
»Erst Eiter und jetzt das hier«, murrte Seamus. Einzig und allein ihre tiefe Zuneigung zu Hagrid brachte Harry, Ron und Hermine dazu, glitschige Froschlebern in die Hände zu nehmen und sie in die Kisten gleiten zu lassen, um die knallrümpfigen Kröter zum Essen zu verführen. Harry konnte den Verdacht nicht unterdrücken, dass das Ganze vollkommen sinnlos war. Denn die knallrümpfigen Kröter schienen keine Mäuler zu haben.
»Autsch!« schrie Dean Thomas nach etwa 10 Minuten. »Mich hat's erwischt!«
Hagrid eilte mit besorgtem Blick zu ihm hinüber. »Sein Rumpf ist explodiert«, sagte Dean säuerlich und zeigte Hagrid eine Brandblase an seiner Hand.
»Ja, kann passieren, wenn sie losknallen.«
»Wow!«
kam es erneut von Lavender Brown.
»Hagrid, was ist das für ein spitzes Ding da auf dem?«
»Ja, ein paar von denen haben Stacheln. Ich glaube, das sind Menschen. Die Weibchen haben sowas wie einen Saugnapf am Bauch. Ich glaube, das könnte zum Blutsaugen sein.«
»Schön. Jetzt weiß ich, warum wir sie unbedingt hätscheln sollten«, sagte Malfoy trocken. »Wer will nicht ein Haustier, das brennen, stechen und Blut saugen kann zugleich?« »Nur weil sie nicht hübsch sind, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht nützlich sind«, stieß Hermine hervor. »Drachenblut hat sagenhafte magische Wirkungen, aber einen Drachen als Haustier willst du trotzdem nicht, oder?«
Harry und Ron grinsten Hagrid zu, der hinter seinem buschigen Bart flüchtig zurücklächelte. Hagrid hätte nur zu gerne einen Drachen als Haustier gehalten, wie Harry, Ron und Hermine sehr genau wussten. Er hatte in ihrem ersten Jahr für kurze Zeit einen Drachen gehabt, einen angriffslustigen norwegischen Stachelbuckel namens Norbert. Hagrid liebte einfach Monster. Je tödlicher, desto besser. »Na, wenigstens sind diese Kröter klein«, sagte Ron eine Stunde später auf dem Weg zum Mittagessen ins Schloss. »Da sind sie jetzt noch«, sagte Hermine verärgert. »Aber sobald Hagrid rausgefunden hat, was sie fressen, werden sie sicher 2 Meter lang.« »Na und? Das macht doch nichts, wenn sie am Ende die Seekrankheit oder sowas heilen können«, sagte Ron und grinste sie schlaumeierisch an. »Du weißt ganz genau, dass ich das nur gesagt habe, um Malfoy abzuwürgen. In Wahrheit denke ich, dass er recht hat. Das Beste wäre, die alle totzutreten, bevor sie anfangen, über uns herzufallen.« Sie setzten sich an den Gryffindor-Tisch und taten sich Lammkoteletts mit Kartoffeln auf. Hermine begann so schnell zu essen, dass Harry und Ron sie mit offenem Mund anstarrten.
Ist das dein neuer Feldzug für die Elfenrechte, sagte Ron, dass du futterst bis zum Erbrechen?
Nein, sagte Hermine, so würdevoll, wie es mit einem Mund voll Rosenkohl gerade noch ging. Ich will nur schnell in die Bibliothek kommen.
Wie bitte? Hermine, wir sind gerade mal den ersten Tag hier. Wir haben noch nicht mal Hausaufgaben.
Hermine zuckte die Achseln und spachtelte munter weiter, als hätte sie seit Tagen nichts gegessen. Dann sprang sie auf, sagte, bis zum Abendessen, und entschwand in höchster Eile. Als die Glocke zum Nachmittagsunterricht läutete, machten sich Harry und Ron auf den Weg zum Nordturm. Am oberen Ende einer engen und schmalen Wendeltreppe führte eine silberne Trittleiter an die Decke und zu einer runden Falltür, hinter der Professor Trelawney lebte. Nachdem sie die Trittleiter erklommen hatten, drang ihnen ein vertrauter, süßlicher Parfümduft vom Feuer her in die Nasen. Wie immer waren alle Vorhänge zugezogen. Die vielen mit Seidentüchern und Schals drapierten Lampen tauchten das Zimmer in ein mattes, rötliches Licht. Harry und Ron schlängelten sich durch das dichte Gewirr bereits besetzter Chintzstühle und Sitzpolster und ließen sich an einem kleinen, runden Tisch nieder.
»Guten Tag.«
Die rauchige Stimme Professor Trelawneys ertönte direkt hinter Harry und ließ ihn zusammenzucken. »Professor Trelawney!« Eine sehr dünne Frau mit riesiger Brille, die ihre Augen über die Maßen groß erscheinen ließ, musterte Harry von oben herab mit jener tragischen Miene, die sie bei seinem Anblick immer aufsetzte. Im Licht des Feuers glitzerte die übliche Menge an Perlen, Kettchen und Ringen an Hals, Armen und Fingern.
»Du bist in Sorge, mein Lieber«, sagte sie mit trauerschwerer Stimme zu Harry. »Mein inneres Auge sieht durch dein mutiges Antlitz hindurch auf die geplagte Seele in dir, und ich muss dir leider sagen, dass deine Sorgen nicht völlig grundlos sind. Ich sehe leider schwere Zeiten auf dich zukommen, die schwersten. Ich fürchte, wovor dir graut, wird tatsächlich eintreten, und schneller vielleicht, als du denkst.«
Sie senkte ihre Stimme und flüsterte jetzt beinahe. Ron sah Harry an und rollte mit den Augen, doch Harry blickte mit steinerner Miene zurück. Professor Trelawney schwebte an ihnen vorbei und setzte sich der Klasse zugewandt in einen großen, geflügelten Lehnstuhl am Feuer. Lavender Brown und Parvati Petal, die Professor Trelawney zutiefst bewunderten, saßen auf Polstern zu ihren Füßen.
»Meine Lieben, es ist an der Zeit, dass wir uns den Sternen zuwenden, den Bewegungen der Planeten und den geheimnisvollen Botschaften, die sie nur jenen entbergen, welche die Schritte des Sternentanzes zu deuten wissen. Das Schicksal der Menschen kann mit Hilfe der Planetenstrahlen entziffert werden, die sich kreuzen.«
Doch Harrys Gedanken waren abgeschweift. Das parfümierte Feuer machte ihn immer schläfrig und ein wenig betröppelt. Und Professor Trelawneys weit schweifige Reden über die Wahrsagerei schlugen ihn nie so richtig in Bann, obwohl er unweigerlich daran denken musste, was sie ihm eben gesagt hatte.
»Ich fürchte, wovor dir graut, wird tatsächlich eintreten.«
Doch Hermine hatte recht, dachte Harry ärgerlich. Professor Trelawney war tatsächlich eine alte Schwindlerin. Im Moment hatte er vor nichts Angst. Nun ja, wenn er von den Befürchtungen absah, dass Sirius gefangen war. Doch was wusste Professor Trelawney? Er war schon lange zu dem Schluss gekommen, dass sie als Wahrsagerin im Grunde nur so lange herumrätselte, bis sie einen Treffer landete und dies dann noch mit Geheimnistuerei garnierte. Eine Ausnahme war natürlich jenes letzte Treffen am Ende des vorigen Schuljahrs gewesen, als sie vorausgesagt hatte, dass Voldemort wieder an die Macht gelangen würde. Dumbledore selbst, dem Harry ihre Trance beschrieben hatte, hatte gemeint, sie sei wohl nicht gespielt gewesen.
»Harry«, murmelte Ron, »was denn?«
Harry sah sich um. Die ganze Klasse starrte ihn an, und er setzte sich kerzengerade hin. Fast wäre er eingedöst, versunken in der Wärme und verloren in seinen Gedanken.
»Ich sagte soeben, mein Lieber, dass du offenbar unter dem unheilvollen Einfluss des Saturns geboren bist«, sagte Professor Trelawney mit einem Hauch von Widerwillen in der Stimme, weil Harry offensichtlich nicht an ihren Lippen gehangen hatte.
»Geboren, unter Verzeihung, wem bitte?«, fragte Harry.
»Saturn, mein Lieber, Saturn«, sagte Professor Trelawney
und klang nun, da ihn diese Neuigkeit nicht vom Stuhl riss, offenkundig verärgert.
»Ich sagte, Saturn war sicher in einer machtvollen Position am Himmel zur Stunde deiner Geburt. Dein dunkles Haar, deine mickrige Statur, tragische Verluste schon so früh im Leben? Ich denke, ich liege richtig, wenn ich sage, mein Lieber, dass du mitten im Winter geboren bist.«
»Nein, ich bin im Juli geboren.« Ron konnte gerade noch ein Lachen abwürgen, das zu einem trockenen Hüsteln gerann. Eine halbe Stunde später saßen sie vor komplizierten, kreisrunden Karten, auf denen sie die Position der Planeten im Augenblick ihrer Geburt einzeichnen sollten.
Es war ein stinklangweiliges Geschäft, denn ständig mussten sie irgendwelche Tabellen zu Rate ziehen und Winkel berechnen. »Ich habe hier zwei Neptune«, sagte Harry nach einer Weile und besah sie stirnrunzelnd sein Pergamentblatt. »Das kann nicht stimmen, oder?«
»Ah«, sagte Ron, Professor Trelawneys geheimnisvoll waberndes Flüstern nachahmend, »wenn zwei Neptune am Himmel erscheinen, ist dies ein sicheres Zeichen, dass ein Zwerg mit Brille geboren wird, Harry.«
Seamus und Dean, die am Nebentisch arbeiteten, wieherten laut, wenn auch nicht laut genug, um das aufgeregte Kreischen Lavender Browns zu übertönen.
»Oh, Professor, sehen Sie! Ich glaube, ich habe einen aspektlosen Planeten. Oh, welcher ist das, Professor?«
»Der Uranus, meine Liebe«, sagte Professor Trelawney mit einem Blick auf die Karte.
»Kann ich Uranus auch mal sehen, Lavender?«, fragte Ron.
Unglücklicherweise hörte ihn Professor Trelawney. Und vielleicht war dies der Grund, dass sie ihnen am Ende der Stunde so viele Hausaufgaben gab.
»Eine genaue Untersuchung der Frage, auf welcher Weise die Planetenbewegungen des kommenden Monats euch betreffen werden, mit Verweis auf eure persönliche Karte«,
fauchte sie und klang dabei eher nach Professor McGonagall als nach ihrem üblichen windig-duftigen Selbst.
»Abgabe ist nächsten Montag. Und keine Ausreden.«
»Biestige alte Fledermaus«, sagte Ron erbittert,
als sie sich in die Scharen einreihten, die die Treppen hinunter in die große Halle zum Abendessen strömten. »Das wird uns das ganze Wochenende kosten, sage ich dir.«
»Eine Menge Hausaufgaben«,
strahlte Hermine, die sie gerade eingeholt hatte.
»Professor Vector hat uns jedenfalls überhaupt keine gegeben.«
»Ist ja ganz toll von Professor Vector«, sagte Ron missgelaunt.
Sie gelangten in die Eingangshalle, wo sich schon eine lange Schlange für das Abendessen gebildet hatte. Sie hatten sich gerade angestellt, als hinter ihnen eine laute Stimme ertönte.
»Weasley! Hey, Weasley!«
Harry, Ron und Hermine wandten sich um. Hinter ihnen standen Malfoy, Krabby und Goyle und schienen sich prächtig über etwas zu amüsieren.
»Was gibt's?«
»Dein Dad steht in der Zeitung, Weasley«, sagte Malfoy und wedelte mit einem Tagespropheten.
»Hör dir das an«,
verkündete er so laut, dass es alle in der brechend vollen Eingangshalle hören konnten.
»Weitere Pannen im Zaubereiministerium. Es scheint, als sei die Pannenserie im Zaubereiministerium noch längst nicht zu Ende. Das Ministerium erst jüngst heftiger Kritik ausgesetzt wegen der mangelhaften Kontrolle der Besucher während der Quidditch-Weltmeisterschaft und immer noch nicht in der Lage, das Verschwinden einer seiner Hexen zu erklären, wurde gestern in neue Verlegenheit gestürzt durch das merkwürdige Gebaren von Arnold Weasley vom Amt gegen den Missbrauch von Muggel-Artefakten.«
Malfoy blickte auf.
»Stell dir vor, die haben nicht mal seinen Namen richtig geschrieben, Weasley, als ob er eine komplette Null wäre.«
Die ganze Eingangshalle hörte jetzt zu. Malfoy glättete genüsslich das Blatt und las weiter.
»Arnold Weasley, der vor 2 Jahren wegen des Besitzes eines fliegenden Autos angezeigt wurde, war gestern in eine Rangelei mit mehreren Gesetzeshütern der Muggel verwickelt. Der Grund waren einige höchst angriffslustige Mülleimer. Mr. Weasley war offenbar einem gewissen Mad-Eye Moody zu Hilfe geeilt, einem in die Jahre gekommenen Ex-Auroren, den das Ministerium in den Ruhestand versetzt hatte, als er den Unterschied zwischen einem Händedruck und einem Mordversuch nicht mehr zu erkennen vermochte. Es wird niemanden überraschen, dass Mr. Weasley bei seiner Ankunft in Mr. Moodys schwer bewachtem Haus feststellte, dass Mr. Moody wieder einmal falschen Alarm geschlagen hatte. Mr. Weasley war gezwungen, mehrere Gedächtnisse zu verändern, weigerte sich jedoch, auf die Frage des Tagespropheten zu antworten, warum er das Ministerium in ein so würdeloses und möglicherweise peinliches Geschehen verwickelt hatte.
»Und hier ist das Bild, Weasley«, sagte Malfoy,
schlug das Blatt um und hob die Zeitung in die Höhe.
»Ein Bild deiner Eltern vor ihrem Haus, wenn man das überhaupt Haus nennen kann.
Deine Mutter könnte auch ein paar Pfunde weniger vertragen.
Ron schüttelte es vor Zorn. Alle starrten ihn an. Verpiss dich, Malfoy, sagte Harry. Wir gehen, Ron.
Ach ja, du warst doch im Sommer zu Besuch bei denen, oder, Potter? Also sag mal, ist seine Mutter wirklich so fett oder sieht es auf dem Bild nur so aus? Und was ist mit deiner Mutter, Malfoy? Zischte Harry.
Er und Hermine hatten Ron hinten am Umhang gepackt, damit er sich nicht auf Malfoy stürzte.
Warum macht sie ständig ein Gesicht, als ob sie Mist unter der Nase hätte? Hat sie immer schon so ausgesehen oder ist es erst, seit es dich gibt?
Malfoys bleiches Gesicht lief leicht rosa an. Wag es bloß nicht, meine Mutter zu beleidigen, Potter!
Dann halt dein dreckiges Maul, sagte Harry und wandte sich ab.
Peng. Einige schrien auf. Harry fühlte etwas glühend Heißes an seinem Gesicht vorbeisirren. Blitzschnell langte er in die Tasche nach seinem Zauberstab, doch bevor er ihn auch nur berührt hatte, hörte er ein zweites lautes Peng und ein Krachen, das die Eingangshalle erschütterte.
Oh nein, das magst du nicht, Freundchen.
Harry wirbelte herum. Professor Moody hinkte die Marmortreppe hinunter. Er hatte den Zauberstab gezückt und deutete unverwandt auf ein strahlend weißes Frettchen, das zitternd auf dem steingepflasterten Boden lag, genau dort, wo Malfoy gestanden hatte. In der Eingangshalle herrschte schreckerfüllte Stille. Keiner außer Moody rührte auch nur einen Finger. Moody wandte sich um und sah Harry an. Zumindest sein normales Auge sah Harry an. Das andere war in seinen Kopf hineingedreht.
»Hat er dich erwischt?«
sagte Moody leise knirschend.
»Nein.«
»Lass es liegen.«
»Was denn?«
»Nicht du, er!«
knurrte Moody und warf die Hand kurz über die Schulter in Richtung Krabby, der sich zu dem weißen Frettchen hinuntergebeugt hatte und jetzt erstarrte. Offenbar war Moodys rollendes Auge magisch und konnte auch aus seinem Hinterkopf hinaussehen. Moody hinkte jetzt auf Krabby, Goyle und das Frettchen zu, das ein verängstigtes Kreischen hören ließ und in Richtung Kerker davonflitzte.
»Hier geblieben!«
donnerte Moody und richtete den Zauberstab erneut auf das Frettchen. Es flog 3 Meter hoch in die Luft, klatschte wieder auf den Boden und schnellte dann erneut in die Höhe.
»Ich mag Leute, die angreifen, wenn ihnen der Gegner den Rücken zukehrt, überhaupt nicht!«
knurrte Moody, während er das vor Schmerz kreischende Frettchen immer höher in die Luft schleuderte.
»Widerlich, feige, gemein ist das!«
Das Frettchen flog wehrlos, strampelnd und mit dem Schwanz schlackernd durch die Luft.
»Tu das nie wieder!«
sagte Moody und bei jedem Wort schlug das Frettchen auf den Steinboden und schleuderte wieder empor.
»Professor Moody!« ertönte eine entsetzte Stimme. Professor McGonagall kam mit den Armen voller Bücher die Marmortreppe herunter.
»Hallo, Professor McGonagall«,
sagte Moody gelassen und ließ das Frettchen noch höher schleudern. »Was
tun Sie da?«
fragte Professor McGonagall und verfolgte mit den Augen das Auf und Ab des Frettchens.
»Unterrichten«,
sagte Moody.
Moody? Ist das ein Schüler?«
Professor McGonagall fielen die Bücher aus ihren Armen.
»Jep«,
sagte Moody.
»Nein«, schrie Professor McGonagall.
Sie rannte die letzten Stufen hinunter und zog ihren Zauberstab. Mit einem lauten Knall erschien Draco Malfoy, in sich zusammengesunken auf dem Boden liegend, das glatt seidene Blondhaar über sein leuchtend rosarotes Gesicht gebreitet. Wimmernd rappelte er sich wieder hoch.
»Moody, wir setzen Verwandlungen niemals zur Bestrafung ein«, sagte Professor McGonagall ermattet. »Das hat Ihnen Professor Dumbledore doch sicher gesagt.«
»Hat er vielleicht mal erwähnt?«
»Ja«,
sagte Moody und kratzte sich ungerührt am Kinn.
»Aber ich dachte, ein kurzer Schock, der richtig weh tut.«
»Wir geben Strafarbeiten, Moody, oder sprechen mit dem Leiter des Hauses, dem der Missetäter angehört.«
»Das werde ich schon noch tun«,
sagte Moody und starrte Malfoy mit größter Abneigung an. Malfoy, dessen blasse Augen immer noch vor Schmerz und Scham tränten, sah voller Hass zu Moody auf und murmelte etwas, aus dem die Wörter »mein Vater« herauszuhören waren.
»Ach ja«,
sagte Moody leise und humpelte ein paar Schritte vor, wobei das dumpfe Klonk seines Holzbeins von den Wänden widerhallte.
»Gut. Ich kenne deinen Vater schon sehr lange. Junge, sag ihm, dass Moody seinen Sohn in Schaf im Auge behält. Sag ihm das von mir und euer Hauslehrer ist sicher Snape.«
»Ja«, grollte Malfoy.
»Noch ein alter Freund«,
knurrte Moody.
»Ich freue mich schon die ganze Zeit auf ein Pläuschchen mit Snape. Komm mit, du!«
Er packte Malfoy am Oberarm und schleifte ihn in Richtung Kerker fort. Professor McGonagall starrte ihnen einen Augenblick lang mit bangem Blick nach. Dann ließ sie mit einem Schwung ihres Zauberstabs die auf dem Boden liegenden Bücher zurück in ihre Arme flattern.
»Im Augenblick will ich kein Wort von euch hören«, flüsterte Ron Harry und Hermine zu, als sie sich ein paar Minuten später an den Gryffindor-Tisch setzten, inmitten von aufgeregtem Getuschel über das eben Geschehene.
»Warum nicht?«, fragte Hermine überrascht.
»Weil ich das für immer in mein Gedächtnis einbrennen will«, sagte Ron mit geschlossenen Augen und einem Ausdruck von ungetrübter Glückseligkeit auf dem Gesicht.
»Draco Malfoy, das sagenhafte, hopsende Frettchen.«
Hermine und Harry lachten, und Hermine tat allen dreien Rinderschmorbratenscheiben auf die Teller.
Dabei hätte er Malfoy ernsthaft verletzen können. Eigentlich war es gut, dass Professor McGonagall eingeschritten ist.
Hermine, du zerstörst gerade den schönsten Moment meines Lebens.
Hermine murmelte etwas Unwirsches und begann schon wieder mit unglaublicher Geschwindigkeit zu essen.
Erklär mir ja nicht, du willst heute Abend wieder in die Bibliothek, sagte Harry mit prüfendem Blick.
Allerdings, mampfte Hermine, eine Menge zu tun.
»Aber du hast uns doch gesagt, Professor Vektor, es geht nicht um Hausaufgaben«, sagte sie. 5 Minuten später hatte sie ihren Teller leer geputzt und war verschwunden. Kaum war sie weg, als Fred Weasley auch schon ihren Platz einnahm.
»Moody«, sagte er, »wie cool ist er?«
»Ultra cool«, sagte George und setzte sich Fred gegenüber. »Super cool«, sagte der beste Freund der Zwillinge, Lee Jordan, und rutschte auf den Stuhl neben George.
»Wir hatten ihn heute Nachmittag«, erklärte er Harry und Ron.
»Und? Wie war's?«, sagte Harry neugierig.
Fred, George und Lee tauschten bedeutungsschwere Blicke.
»So eine Stunde habe ich noch nie erlebt«, sagte Fred.
»Er weiß es, Mann«, sagte Lee.
»Weiß was?«, fragte Ron und beugte sich vor.
»Weiß, wie es ist, dort draußen zu sein und es zu tun«, sagte George eindringlich.
»Was zu tun?«, fragte Harry.
»Gegen die schwarzen Magier zu kämpfen«, sagte Fred.
»Er hat alles erlebt«, sagte George.
»Irre«,
sagte Lee. Ron stöberte in seiner Tasche nach dem Stundenplan.
»Wir haben ihn erst am Donnerstag«, sagte er enttäuscht.